Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch.
Wir wollen heute über ein Musikstück sprechen, das immer dann präsent ist, wenn entweder wieder einmal jemand den falschen Text dazu gesungen hat oder wenn ein sportliches Großereignis stattfindet. Wir sprechen von der österreichischen Bundeshymne. Jetzt gerade ist sie ja immer wieder zu hören, nämlich immer dann, wenn das österreichische Nationalteam bei der Fußball-EM der Männer am Rasen steht. Und noch ist Österreich auch im Rennen. Viele hier im Land werden es sehr begrüßen, wenn die österreichische Bundeshymne noch möglichst oft im Stadion gespielt wird.
Das kommt darauf an, wie viele Eigentore wir uns schießen, natürlich, ja.
Ja, Land der Berge. Willi, reden wir über die österreichische Bundeshymne. Als Klassikexperte, ist das für dich überhaupt ein Thema?
Ja, Hymnen sind überhaupt ein Thema, weil Hymnen ja einen, wie wir gerade gemerkt haben, enormen Wiedererkennungswert haben und als solche auch natürlich in der sogenannten klassischen Musik immer wieder verwendet werden. Also die Hymne schlechthin, die jeder, glaube ich, mitsingen und mitpfeifen kann, ist die Marseillaise, die französische Hymne. Die ist so populär und steht so für Frankreich, dass sie auch in ganz ernsthaften Musikstücken zitiert wird, mit unterschiedlichsten Effekt, also Schumann zitiert sie quasi sozusagen rebellisch als Zeichen dafür, dass er übrigens in Wien, ein Stück komponiert, Faschingschwank aus Wien, dass er mit dem hiesigen Regime des Fürsten Metternich nicht einverstanden war und die Marseillaise war es natürlich zu Zeiten auch verboten. Dann wird sie zitiert zum Beispiel bei Tschaikowski in der großen Ouvertüre 1812, die zur Feier des Sieges der russischen Armee über die französischen Eindringlinge komponiert worden ist. Und da kommt die Marseillaise natürlich vor und kommt quasi unter die Räder, unter die Zarenhymne, nicht? Und da kämpfen dann zwei Hymnen miteinander. Auch das gibt's. Also das sind so Beispiele und dann natürlich, ich meine, die Hymne Österreichs, die es leider seit langem nicht mehr ist, leider musikalisch gesehen, ist von Josef Haydn das Kaiserlied, Gott erhalte, das natürlich bis 1918 die Hymne der Monarchie gewesen ist. Leider singen auf dieselbe Melodie auch die Deutschen ihre Hymne und sie haben sie auch während der nationalsozialistischen Herrschaft gesungen und hatten dann keine Scheu, nach 1945 einfach unter Weglassung der ersten Strophe diese Hymne einfach weiter zu singen. In Österreich ist sie unter die Räder gekommen, denn man hatte Angst, auf dieselbe Melodie, die man während der nationalsozialistischen Herrschaft gesungen hat, auch jetzt noch die österreichische Hymne mit neuem Text wieder zu singen. Das sind Deutschland gar kein Problem war.
Ja, zu den Vorläufern der jetzt gültigen österreichischen Bundeshymne werden wir auch noch kommen. Mhm. Schauen wir uns mal eben diese Hymne an, Land der Berge. Da gibt es offenbar solche Beispiele, dass die in einer Oper oder in einem klassischen Werk verwendet wird, nicht unbedingt, oder?
Nein.
Zumindest ist mir da auch nichts je untergekommen.
Weil sie musikalisch zu unpopulär ist. Man kann sie sich eigentlich nicht merken.
Ich meine, das Kaiser.
Sie ist schwer zu singen, genau. Sie ist schwer zu merken melodisch, während das Kaiserlied von Haydn oder die Marseillaise oder auch das God Save the King, das sind Ohrwürmer. Und das ist unsere Hymne leider nicht.
Und dabei ist, als diese österreichische Bundeshymne sozusagen in dieses Amt erhoben wurde, da ist man ja von ganz anderen Dingen noch ausgegangen. Das ist ja spannend. Land der Berge, der Text stammt von der österreichischen Dichterin Paula Preradovic. Seit 1947 ist diese Hymne mit Text. Offiziell schon 1946 wurde die Melodie als Hymne eingeführt. Und da sind die verantwortlichen Politiker einem ordentlichen Irrtum aufgesessen, richtig, Willi?
Das stimmt, ja. Weil man hat natürlich gedacht, gut, man entsorgt jetzt Josef Haydn und holt sich wen herein? Natürlich Mozart.
Man hat gedacht, das ist von Mozart.
So ist es, ja. Man hat lang gedacht, diese Melodie sei von Mozart. Und die Geschichte ist so, dass tatsächlich am Ende eines Mozart-Autographs diese Nummer dranhängt. Allerdings muss man sagen, das ist eine Freimaurerkantate, komponiert für die Feierlichkeiten im Rahmen einer Arbeit der Freimaurer. Und da ist am Schluss als letzte Nummer dieses Lied drinnen.
Das hat man damals genannt, das sogenannte Kettenlied.
Das Kettenlied, genau. Brüder, reicht die Hand zum Bunde.
Ja, genau. Also der ursprüngliche Text war offenbar, lasst uns mit geschlungenen Händen, also so wie man sich jetzt Land der Berge vorstellen muss, jetzt einfach diesen Text sich dazu bitte vorzustellen. Das ist dann später umgedichtet worden in Brüder, reicht die Hand zum Bunde. Dahinter stand das Bild, dass die Freimaurer sich am Ende ihrer Versammlungen immer die Hände gegeben haben und mit verschlungenen Händen dieses Lied gesungen haben, zu dieser Melodie, die wir heute kennen als Bundeshymne. Und man dachte eben, dass Mozart dieses Lied geschrieben hätte,
weil er
Freimaurer war.
Weil er Freimaurer war und in seiner Loge bei einer Feier diese Kantate, die er komponiert hat, tatsächlich komponiert hat, gesungen wurde. Und die Musik stand am Abschluss.
Es war noch so ein extra Zettel dabei sozusagen.
Oder? Und dann am Schluss wurde, wie du schon gesagt hast, das Bundeslied gesungen. Nicht? Und das war halt so, dass bei den Noten das Bundeslied hinten dran war. Das Pech ist, dass das immer gesungen wurde, während die Kantate neu war, für diesen Zweck komponiert. Und die Musikwissenschaft hat eine Zeit lang geglaubt, also es gehört dieses Bundeslied zur Kantate. Irgendwann ist man draufgekommen, dieses Bundeslied wurde immer gesungen bei nach jeder Freimaurerarbeit. So kam das Lied zu einem Autor, der es mit größter Sicherheit nicht war. Ich meine, provokant gesagt, könnte man jetzt sagen, man wird doch nicht glauben, dass der Mozart so ein fades Lied komponiert haben kann.
Aber was mich jetzt interessieren wird, wie hat denn diese Freimaurerkantate geklungen, wenn das dann im Anschluss gleich gespielt worden ist? Ergibt sich da irgendwie so eine logische Folge? Also geht die Bundeshymne irgendwie dann so weiter, wie die Freimaurerkantate endet?
Das wäre ja immerhin möglich, denn Mozart hätte sich ja beziehen können auf diese Musik beim Komponieren, denn er kannte es ja vorher, hat er aber nicht. Also die Kantate beginnt folgendermaßen. Also das hat definitiv nichts mit unserer Bundeshymne zu tun.
Okay. Und bei der Freimaurer Kantate ist klar, dass Mozart dahinter steckt. Das ist unbestritten.
Das ist ein Faktum.
Ja. Okay. Und für die Melodie der Bundeshymne, also dieses Kettenlied damals, hat Mozart nie Anspruch auf Urheberschaft erhoben, richtig?
Nein, das wäre ihm gar nicht eingefallen, zweifellos. Wie gesagt, das ist einfach der Zufall der Notenbindung gewesen, dass das hinten dran war.
Aber hätte er Hat Mozart für alle Stücke, die er geschrieben hat, auch immer brav seinen Namen dazu geschrieben? Oder gibt es da andere Lieder und Stücke, die man ihm zurechnen könnte, wo es nicht sicher ist, ob er dahinter steckt oder nicht?
Es gibt auch Stücke, die ihm zugeschrieben werden, wo man sich nicht ganz sicher ist. Die Kantate ist es definitiv nicht, denn die Kantate ist echt. Es ist ja so, der Mozart hat in späten Jahren, also in seiner Wiener Zeit, ein genaues, sagen wir, Tagebuch geführt, wo er seine Kompositionen eingetragen hat. Und da steht auch diese Kantate drinnen, aber er hat immer nur die ersten Takte der ersten Nummer einer Komposition, also was weiß ich, den ersten Satz einer Symphonie oder den ersten Satz eines Konzerts oder den Beginn der Ouvertüre einer Oper eingetragen mit den Noten, damit klar war, das ist das. Und dann der Titel, da steht dann Zauberflöte und da sind dann die ersten zwei Takte der Zauberflöte. Und so ist auch die Kantate eingetragen. Aber natürlich weiß man nicht, wie viele Sätze das in Wirklichkeit waren. Also man weiß es schon, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das Bundeslied von ihm stammt, geht gegen null.
Also nicht ausgeschlossen, aber man darf eigentlich nicht wirklich davon ausgehen. Man ist davon ausgegangen. Aber bevor wir dazu kommen, gehen wir noch einmal zurück. Schauen wir uns die österreichische Hymnengeschichte ein bisschen an. Du hast die Kaiserhymne erwähnt.
Das Kaiserlied, muss man eigentlich sagen, das ist ein Lied auf Franz, den Kaiser, wie er noch Franz II. War, entstanden 1797. Joseph Haydn war von Zeitgenossen natürlich geschätzt der führende Komponist des Landes und man hat gebraucht im Zuge der Koalitionskriege gegen Napoleon irgendwelche auch künstlerischen Zeugnisse, so wie das heute ja auch ist. Also Künstler äußern sich ja zu allem und jedem und da hat man nicht gebraucht. Man braucht eine Hymne sozusagen oder man braucht ein Lied, das einen Wiedererkennungseffekt hat, denn die Marseillaise gab es schon. Und die hat sich ja, weil Ohrwurm, wie ein Lauffeuer verbreitet. Und man hat in der ganzen Welt, also in ganz Europa jedenfalls, kannte man die Marseillaise. Man kannte auch das viel ältere God Save the King, also die englische Hymne. Und man wollte jetzt was Österreichisches haben. Man wollte etwas Habsburg-Treues, sagen wir mal so. Man wollte den Kaiser in den Mittelpunkt stellen. Und Haydn hat diese geniale Idee gehabt und hat dieses Lied komponiert. Das ist ja fast wie ein Volkslied. Und man hat gesagt, er hat sich eigentlich auch an kroatischen Volksliedern, was er oft getan hat, orientiert. Aber es ist eine genuine Haydn-Komposition. Viele von den Haydn-Melodien sind ja so schlicht und einfach, dass man sagt, das könnte eigentlich ein Volkslied sein. Oder denken wir an die Papageno-Lieder von Mozart in der Zauberflöte. Glaubt man ja auch, die haben ja auch Volksliedcharakter, sind aber von Mozart komponiert und dann Volkslieder geworden. Und volkstümlich wurde eben auch das Kaiserlied von Haydn, wurde sofort angenommen, wurde im Burgtheater das erste Mal gesungen im Beisein des Kaisers und hat sich dann, so wie die Marseillaise, wie ein Lauffeuer, zumindest durch die Erblande verbreitet und alle habsburgischen Untertanen konnten das relativ schnell singen.
Ziemlicher Ohrwurm. Gut, die Monarchie ist zu Ende gegangen, damit war auch das Kaiserlied passé.
Perdu.
Ja.
Und wobei man sagen muss, auf die Melodie wollten die Österreicher natürlich nicht verzichten. Mit der hat man sich identifiziert. Und Österreich blieb Österreich, es gab halt keinen Kaiser mehr, also hat man versucht, auch in der Ersten Republik auf das Kaiserlied halt etwas Republikanisches zu singen. Und das hat nie wirklich funktioniert. Interessant ist ja, dass die Deutschen diese Melodie für ihre Hymne verwendet haben und bis heute verwenden. Nicht?
Genau, wobei sie die erste Strophe nicht mehr singen, weil die ist einfach belastet durch die Zeit.
Hoffmann von Fallersleben hat eben auf das Kaiserlied die deutsche Hymne quasi gedichtet. Das ist Deutschland, Deutschland über alles, singt man heute nicht mehr, aber ab der zweiten Strophe ist es schon wieder erlaubt und politisch korrekt. Aber in Österreich hat es irgendwie nicht funktioniert und man hat versucht, was Neues zu kreieren. So wie seinerzeit 1797, wie man gesagt hat, wir brauchen ein Erkennungsmerkmal, jetzt hat man versucht, interessanterweise auch einem damals populären klassischen Komponisten, unter Anführungszeichen, den Komponisten einer der erfolgreichsten Opern dieser Ära, der Evangeliemann von Wilhelm Kienzl. Und dieser Wilhelm Kienzl hat eine eigene österreichische Hymne komponiert. Die hat man dann versucht, auch wirklich zur österreichischen Nationalhymne zu machen in der Ersten Republik.
Deutsch-Österreich, du herrliches Land, hieß diese Hymne. Die Melodie stammt eben von Wilhelm Kienzl, wie du gerade gesagt hast, und auch sehr spannend der Text von Karl Renner höchstpersönlich.
Höchstpersönlich, also der Bundespräsident hat auch die Bundeshymne gedichtet. Natürlich. Ist doch fein, ja.
Wurde aber tatsächlich nicht offiziell zur Hymne erklärt und wurde offenbar auch nicht wirklich von der Bevölkerung angenommen.
Ja, wir haben es ja gerade gehört, also es ist, kann natürlich mit Haydns Kaiserlied nicht konkurrieren. Ja. Das ist halt so, ja. Ja.
Gut, das war die Erste Republik, dann kam, spulen wir ein paar Jahre voraus, also in der Zeit des Nationalsozialismus haben die Österreicher sich ihre Hymne auch nicht selber aussuchen können. Dann wird Österreich wieder gegründet, 1945, Österreich wird wieder errichtet und es soll wieder eine Hymne her. Jetzt hat man die Situation, die frühere Hymne, die Heidenhymne, also Gott erhalte Franz den Kaiser, sowie die deutsche Version davon, kommt nicht mehr in Frage. Für viele ist diese Melodie auch verhasst gewesen dann. Sie war einfach belastet. Man hatte auch die Furcht oder die Sorge, dass es einfach im Ausland als Provokation empfunden wird, wenn Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg diese Hymne spielt.
Ja, das glaube ich auch, dass es das war, weil es gab natürlich, musikalisch gesehen, hat es immer Befürworter der Heidenhymne gegeben, weil natürlich die beste ist. Nicht?
Aber das es kam, war geschichtlich einfach vorbelastet, ja, das ist dann nicht mehr gegangen. Ja. Die Hymne von Wilhelm Kienzl ist auch nicht wirklich angenommen worden, war auch nicht offiziell verankert. Was macht man jetzt? Was glaubst du, Willi? Man gründet da ein neues Land, man hat da feierliche Eröffnungen, man muss eine neue Regierung verkünden. Was spielt man denn da, wenn man noch keine offizielle Hymne hat?
Den Donnerwalzer.
Tatsächlich. Es wurde einmal der Donauwalzer gespielt oder andere patriotische Österreich-Lieder, bis es dann irgendwann tatsächlich den Vorstoß gegeben hat, so jetzt lasst uns eine neue Hymne finden. Man hat einen offiziellen Wettbewerb ausgerufen.
Das ist ja immer so, es wird entweder eine Kommission eingesetzt oder eine Wettbewerbsjury.
Ja, und das hat ja letztendlich auch funktioniert. Also in diesem Wettbewerb hat man verlangt, bitte schickt uns fertige Hymnen mit Melodie und 3 Textstrophen. Zur Not nehmen wir auch nur Melodie oder nur Text, aber im Idealfall kriegen wir gleich das fertige Paket. Es hat 1800 Einsendungen gegeben und gewonnen hat dann eine Melodie ohne Text. Die Melodie hat die meisten Punkte der Jury bekommen. Die eingereichten Texte dazu haben aber den Anforderungen nicht genügt. Also hat man gesagt, nehmen wir mal diese Melodie und bitten dann Lyriker, die wir kennen, deinen Text dazu zu schreiben. Und die Melodie war eben das, wo man damals dachte, fix, das ist von Mozart.
Die letzte Nummer der Freimaurerkantate von Mozart. Ja, wobei er interessant ist. Das wusste man ja, dass es eine Freimaurerkantate ist, dass sich niemand dran gestoßen hat, dass das eine Freimaurermusik ist. Nicht?
Ja,
das hat niemand gestört.
Es war gar nicht so, dass sich niemand dran gestört hätte. Mhm. Aber ja, die Hymne hat sich trotzdem durchgesetzt. Es gab schon Zweifel an der Urheberschaft Mozarts. Ich habe das gerade gelesen, auch sehr spannend. Eben, dass es ein Freimaurerlied war, hat zum Beispiel der katholischen Wochenzeitung Die Furche nicht behagt.
Kann ich mir vorstellen.
Die haben dagegen Stimmung gemacht, unter anderem mit dem Argument, dass ja gar nicht erwiesen sei, dass das wirklich von Mozart ist. Und dann hat man argumentiert, wollt ihr etwa einen echten Haydn gegen einen falschen Mozart austauschen?
Ja, was dann tatsächlich passiert ist.
Was dann tatsächlich passiert ist, hat aber dieser ganze Protest hat auch nichts gebracht. 1946 ist die Melodie anerkannt worden und 1947 dann die Siegerin sozusagen von dieser zweiten Runde, Paula Praradovic, hat dann den Text geschrieben, der dann dazu angenommen worden ist. Und seit 1947 gibt es eben auch diesen Text.
Jetzt könnten wir einen Wettbewerb machen, wer kann alle drei Strophen auswendig. Wir versuchen es jetzt hier nicht.
Nein, lieber nicht, es wäre nur peinlich. Willi, wie ist das, klingt das für dich überhaupt plausibel, dass man das Mozart zugeschrieben hat, was jetzt den Stil und den Klang angeht? Klingt das denn überhaupt nach Mozart für dich?
Eigentlich nicht, aber natürlich ist man sehr belastet, wenn man es weiß, dass es definitiv nicht von Mozart komponiert worden ist oder mit 99%iger Sicherheit nicht von Mozart komponiert worden ist. Eigentlich nicht. Wie gesagt, ich habe zuerst gesagt, es ist eigentlich unglaublich fad und der späte Mozart hat alles komponiert, nur keine faden Stücke. Und wir wissen ja zum Beispiel, dass er, also wenn wir so bei hymnischer Musik sind oder bei Repräsentationsmusik, dass er zum Beispiel den Priestermarsch, mit dem der zweite Akt der Zauberflöte beginnt, den hat er in einem unglaublichen Improvisationsanfall, weil der Schikaneder, der Textdichter der Zauberflöte, gesagt hat, du, wir brauchen da am Anfang, wenn die Priester reinkommen, wir brauchen eine Musik, weil sonst latschen die da herein und wir haben die Leute warten, was passiert. Und dann hat er in die Stimmen der Orchestermusiker, hat er hineingeschrieben, jede einzelne Stimme von diesem Priestermarsch, den er offensichtlich im Kopf hatte. Und das ist nun eine sehr weihevolle Musik, die aber eine unglaublich edle, wiederum sehr schlichte Melodie uns bringt. Und da kann man sagen, ja, also das ist Mozart. Er bezieht sich da übrigens ohnehin auch ein bisschen auf ein zeitgenössisches Vorbild. Aber das ist schon genuin Mozart, vor allem die Instrumentation, diese wunderbare.
Und du meinst dieses langsam hatschende, schwermütige Landerberge?
Ja, also das ist nicht Mozart. Das, wenn man denkt, dass das Teil eines Werks sein soll, zu dem er wirklich viel Zeit gehabt hat, das zu komponieren, ist es eher unwahrscheinlich.
Dann ist natürlich die große Frage, wer war es denn dann?
Ja, genau.
Wer hat das stattdessen komponiert?
Ja, es gibt mehrere Thesen. Die eine These bezieht sich auf einen Komponisten namens Holzer. Das genau. Ist nicht
Johann Baptist Holzer.
Johann Baptist Holzer, nicht unwahrscheinlich, denn der war tatsächlich Mitglied derselben Freimaurerloge wie Mozart und war tatsächlich der Musikmeister dieser Loge und hat auch für die Freimaurerarbeiten Lieder komponiert. Daher ist nicht auszuschließen, und das gilt auch bei Historikern und Musikwissenschaftlern als wahrscheinlichste Erklärung der Urheberschaft, dass Holzer auch dieses Bundeslied für seine Loge komponiert haben könnte. Aber es gibt auch andere Theorien.
Ja. Also für Holzer, spricht vielleicht nicht unbedingt für ihn, aber es spricht dafür, dass diese These sehr weit anerkannt ist. Auch auf der Website des Bundeskanzleramts steht, dass neueren Forschungen zufolge dürfte die Bundeshymne von Johann Baptist Holzer stammen. Also im Konjunktiv immer noch, aber...
Ja, nein, wir werden es nie herausfinden,
sein Name
natürlich.
Wird da auch ins Spiel gebracht. Ja. Ein weiterer Name, der ins Spiel gebracht worden ist, ist Paul Wranitzky. Was weiß man über den?
Heißt wie ein ehemaliger Bundeskanzler von uns, ja. Kommt auch schon in die engere Wahl für eine Bundeskanzler. Das kann man nicht sagen. Also die Schreibweisen dieser Namen, den gibt es mit W, den gibt es mit V, also mit TZ, nur mit Z. Also Wranitzky war einer der führenden Singspielkomponisten dieser Zeit, hat viele Lieder, auch populäre Lieder geschrieben. Eines davon zum Beispiel hat Beethoven variiert. Mhm. Also das kann natürlich auch sein. Ich meine, in Wahrheit kommen alle diese damals aktiven Kleinmeister in Frage, die möglicherweise auch für Freimaurerzwecke Lieder komponiert haben könnten.
Ja. Magnitzky war selbst auch Mitglied einer Freimaurerloge, einer Loge, in der auch Mozart zu Gast war. Der war offenbar in mehreren Logen immer wieder anzutreffen. Und das Argument, das angeführt worden ist von einem Historiker, der diesen Komponisten ins Spiel gebracht hat, ist, es gibt offenbar ein gedrucktes Blatt von diesem Kettenlied, also von dem Lied, wie es unter Freimaurern gesungen wurde, mit der Melodie, die wir eben heute als Bundeshymne kennen. Und auf diesem gedruckten Blatt ist er als Urheber der Musik angeführt. Mhm. Allerdings hat es damals auch mehrere Vertonungen dieses Liedes gegeben. Also, so wie ich das jetzt verstehe, könnte er auch eine andere Melodie dazu geschrieben haben, zu dem Text, den man dann halt damals gesungen hat. Er war auf jeden Fall aktiv als Komponist in der Freimaurerszene.
Ja, daher ist das, hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Der Holzer hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Es kann aber auch ganz jemand anderer gewesen sein. Vielleicht sogar Mozart. Aber das ist für mich das Unwahrscheinlichste.
Also so genau wissen wir es nicht. Eigentlich auch lustig, dass es ein Mysterium ist. Von wem ist die österreichische Bundeshymne? Wir wissen es nicht.
Nein, und viele hätten den Haydn gern zurück. Es nützt aber alles nichts. Das Freimaurerlied bleibt uns erhalten.
Vielleicht haben Sie ja noch weitere Spekulationen, wer denn dahinter stecken könnte. Wenn dem so ist, dann schreiben Sie uns doch bitte. Wir freuen uns auch über Anregungen dieser Art, so wie wir uns überhaupt immer über Post von Hörerinnen und Hörern freuen.
podcast@diepresse.com.
Danke und bis zum nächsten Mal.
Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch.